Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte einfach mal versuchen, ganz freundlich zu sein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ruhe. Und würde das dann auch gern so als Stimmung in die gesamte Darstellung unserer Persönlichkeiten hier übertragen.
Könnte ich ja mit dem Loreley-Lied wieder anfangen.
Nein, wir wollen doch nicht, dass die Leute abschalten.
Also ich begrüße auch alle, die zuhören, recht herzlich. Und das war ein bisschen viel von ihm.
Du liebe Zeit. Junge. So platt, so einfach. Also, Felix Buschbaum wird uns etwas erzählen über 600.000 Euro Preisvergabe, die irgendwie ein bisschen dubios anmutet. Und dann, WLAN, willst du was sagen?
WLAN, ja. Also es ging ja der Hype jetzt durch die Medien durch, dass da die bösen Googles jetzt da sogar die WLANs kennen. Das ist im Grunde genommen ein alter Hut.
Genau.
Und unser Bundesdatenschutzbeauftragter hat irgendwie lautbart, dass er das Ganze aus einer geheimen Quelle aus der EU hat.
Genau.
Und wenn er doch CC2 hören würde, wüsste das schon seit Jahren.
Genau. Und am Ende haben wir den Heinz Schmitz, der sitzt schon hier und guckt ganz verschmitzt. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Felix Buschbaum. Ein Preisgeld in Höhe von 600.000 Euro.
Was?
Zur Hälfte von der Bundesregierung und zur Hälfte von der Spieleindustrie.
Für uns?
Nein. Wir sind keine Spieler, das ist das Problem.
Ja.
Ist ausgesetzt worden und der Hauptgewinner, der hat da auch dann ganz kräftig kassiert. 40 Personen haben sich da zusammengefunden, ausgewählt wurden die Junioren von Verbänden und Publisher-Verband BIU und Entwicklerverband Game und so weiter und so weiter.
Die Kirschen auch, oder?
Nein, die waren nicht dabei. Nein. Und da sollte im Grunde genommen so dieser Computerspielpreis ausgelobt werden.
Ich hab was von gehört, ja.
Es sollte also herausgefunden werden, welches ist zurzeit das beste Computerspiel. Und was ist passiert? Das beste Computerspiel ist unter den Tisch gefallen.
Wieso?
Gibt's keins? Felix Buschbaum von der Buschbaum Media und PR GmbH. Felix Buschbaum war schon öfter bei uns in der Sendung. Jetzt hat er sich selbstständig gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Felix.
Danke, danke. Hallo, ihr zwei.
Ja, hallo, ja. Felix. Sag mal, Felix, was ist denn da passiert? Ich hätte da an so die großen Player gedacht, was da Sony gebracht hat und ähnliche Sachen. Da hätte ich gedacht, ne, die räumen jetzt ab. Aber jetzt ist da ein Spiel, welches pädagogisch wertvoll sein soll. Für mich ein Kinderspiel. Genau wie der Kinderkram der Preisvergabe für mich. Was ist passiert?
Ach komm, die 600.000 ist ja wohl ein bisschen, jetzt kann man da so ein Wort, oder?
Das ist ein Wort, ja. Also sagen wir mal so, was ist da passiert? Für den deutschen Computerspielpreis konnte halt jeder Games Publisher Spiele einreichen, die halt nominiert werden können. Und da war ursprünglich nicht die Rede davon, dass diese Titel beispielsweise eine bestimmte Freigabe von der USK haben müssen. Und im Endeffekt ist es jetzt wohl so gekommen, dass grundsätzlich aus Prinzip alle Spiele, die eine Freigabe seit 16 oder gab 18 Jahre haben, quasi von der Jury im Vorfeld aussortiert worden sind. Und jetzt, ich sag mal, ein Titel gewonnen hat, der auf den letzten Drücker nachnominiert worden ist. Ich meine, es ist nicht unbedingt ein Kinderspiel, was danach nominiert worden ist. Anno 1404 von Ubisoft ist eigentlich auch ein ganz großer und bekannter Titel. Aber eben eine Wirtschaftsstrategiesimulation und wie gesagt, sie war ursprünglich gar nicht nominiert. Und es ist also so ein bisschen, es riecht ein bisschen das Ganze.
Ja, also so nach dem ersten Anschein, ich weiß es natürlich nicht, aber kommt mir das ziemlich merkwürdig vor. Das heißt, da sind setzt sich eine Jury zusammen und nachdem nun die Spiele eingereicht worden sind und man anfängt, sie zu begutachten, ändert man erstmal oder definiert erstmal die Regeln.
Richtig.
Dann fallen Dinge, die mit Sicherheit gewonnen hätten oder den Gewinn verdient hätten, fallen dann raus. Und dann kommt ein absolut gewaltfreies, pädagogisch wertvolles und, wie ich empfinde, ziemlich uninteressantes Spiel und macht das Rennen.
Ja, das ist in der Tat alles ein bisschen fragwürdig. Vor allem, weil, ich sag mal, die nominierten Spiele, die eigentlich, wo alle Welt von ausgegangen ist, die gewinnen, wie Uncharted 2. Das hat zwar eine 16 bekommen, das Spiel von der USK, aber im Endeffekt passiert in diesem Spiel nicht mehr als bei einem guten Indiana-Jones-Film im Kino auch. Ja, da wird sich mal geprügelt, da wird auch mal geschossen, aber da ist weder eine überzogene Gewaltdarstellung noch fließt in diesem Spiel Blut. Und ich sag mal bei Dragon Age, was ebenfalls dann nicht gewinnen konnte, mag es vielleicht was anderes sein, also so ein Fantasy-Rollenspiel, das zu Recht sicherlich jetzt ab 18 ist, aber das macht dieses Spiel ja lange nicht zu einem schlechten Spiel. Und da wurden in der Tat jetzt ein paar Regeln im Nachhinein eingeführt und Anno 1404 hat ja jetzt nicht nur den deutschen Preis gewonnen, den nationalen, sondern hat sogar noch den internationalen Preis gewonnen, mhm, unter dem Titel Dawn of Discovery, weil so heißt dieses Spiel eigentlich im Ausland.
Ja.
Das Problem ist, eigentlich stand unter den Teilnahmebedingungen, dass ein Spiel, was den internationalen Preis bekommt, nicht in Deutschland entwickelt werden darf. Leider ist Anno 1404 und natürlich auch die im Ausland gepublizierte Version, aber eben in Deutschland entwickelt worden. Also hier wurden quasi auch noch Regelverletzungen begangen, wenn man es mal ganz streng sieht. Und dementsprechend empört ist natürlich auf der einen Seite jetzt ja diejenigen, die da benachteiligt wurden. Und egal, wo man in der Presse schaut, ob das Stern, Spiegel oder die großen Gamesforen von Golem bis for Players sind.
Oder CC2.
Oder CC2. Es wird nur von einer Farce geredet, nur von einer Schande, nur von Kinderspielveranstaltung und einer eigentlich blamierten Jury.
Mhm. Nun ist ja Ubisoft nicht unbekannt.
Richtig, Ubisoft ist eigentlich weltweit der drittgrößte Player hinter Activision und Electronic Arts.
Ja, ja. Die freuen sich über die 600.000, schätze ich mal.
Ist es denn denkbar, dass diese Jury unter der Leitung von Professor Dr. Norbert Neuss, das war der Vorsitzende oder ist der Vorsitzende im Bundesvorstand der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, dass da irgendwie gemauschelt worden ist?
Also Mauschelei möchte ich jetzt hier keinem unterstellen. Ich denke einfach, man hätte das Ganze von vornherein anders ausschreiben müssen. Also entweder hätte man direkt sagen müssen, wir geben hier einen Preis aus, der wirklich nur pädagogisch wertvolle Spiele berücksichtigt. Und dann hätte man von vornherein sagen müssen, also bitte nur Spiele, die keine Altersbeschränkung oder maximal Altersbeschränkung von 6 oder 12 Jahren haben. Man hätte das von vornherein, glaube ich, anders definieren müssen. Und ich denke, so war das jetzt wirklich zum falschen Zeitpunkt so einen richtigen Todesstoß für einen solchen Preis. Weil jetzt lacht jeder drüber.
Wird denn da noch nachgehakt?
Ich denke, es wird sicherlich noch groß darüber diskutiert werden jetzt. Ich denke, an dem Ergebnis wird dann natürlich sich nichts mehr ändern. Ich denke, es kommt nur zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, wo die Games-Branche gerade darüber diskutiert, dass sie eigentlich viel zu viele Preise hat, die vergeben werden. Kein Preis so richtig die absolute Bedeutung eines Oscars hat, außer vielleicht der Lara Award. Und man eigentlich eher darüber diskutiert, die Preise zu reduzieren. Und wenn dann ein deutscher Computerspielpreis, sage ich mal, quasi selbst zur Farce macht, gerät man natürlich schnell in die Gefahr, weil ich meine, wer reicht nächstes Jahr noch irgendetwas ein?
Und vielleicht wird dann die Jury auch nicht getauscht, nehme ich an.
Ja gut, es ist die Frage, inwieweit man jetzt vielleicht Konsequenzen daraus zieht, aus dieser Geschichte, wie das jetzt hier gelaufen ist. Ich denke, irgendwas muss sich tun. Entweder muss man die Zielrichtung des Preises umdefinieren, oder man muss halt, auch diese entsprechenden Produkte dann zulassen.
Mhm. Ja, die Bundesregierung, die diesen Preis eigentlich initiiert hat, gestartet hat, sollte sich vielleicht um wichtigere Sachen kümmern und nicht um Spiele, aber es laufen verschiedene Dinge ziemlich quer. Ich hoffe nur, dass die Branche selbst diese Sache regulieren kann und diesen Preis im nächsten Jahr ad absurdum führen wird, dass kein Mensch mehr daran teilnimmt. Denn so etwas darf nicht passieren.
Dann nehme ich daran teil, 600.000 Euro bei mir in die Tasche, Cash in die Tasche. Okay.
Du bist so gierig, bist du.
Felix, aber klug.
Felix, gibt's den Preis nächstes Jahr noch? Was meinst du?
Ich denke, es wird den Preis nächstes Jahr noch geben. Ich glaube nicht, dass man ihn jetzt komplett einstampfen wird. Es wird aber eine ganz dringende Reform gebraucht, dass man das ganz konkret von vornherein sagt, wofür soll der Preis vergeben werden, welche Regeln gibt es und dann hat dieser Preis noch eine Chance. Also dieses Jahr kann man mit dem Preis, glaube ich, keinen Blumenpott mehr gewinnen. Zumindest nicht bei denjenigen, die das jetzt entsprechend auch mitbekommen haben und Ahnung von der Branche haben.
Okay. Gut, mein Danke. Tipp, also Preis nicht einstampfen, sondern Jury. Danke, Felix. Schönen Tag noch.
Wünsche ich euch beiden auch. Ja.
Tschüss. Tschüss. Ich habe, du wahrscheinlich auch und Heinz,
ja,
du wahrscheinlich auch. Wir alle haben ein WLAN. Toll, oder?
Ja, jeder hat seinen WLAN.
Jeder hat seinen WLAN.
Ich habe mehrere.
Du hast mehrere.
Ja, ich habe auch zwei.
Der Weltring hat auch zwei.
Er bekennt sich dazu.
Ja, Thema, weswegen wir darüber sprechen. Unseren Bundesdatenschutzbeauftragten ist nun ganz überraschend aufgefallen, dass Google nicht nur fotografieren kann, sondern auch noch die WLANs scannt. Das hat mich wiederum überrascht, denn das ist bei uns im Computerclub und in vielen anderen Bereichen seit langem bekannt. Das machen auch andere Firmen, das machen auch Institute. Und es gibt auch vielen Müllwagen, Antennenempfänger, die beim Müll abfahren, auch gleichzeitig die WLANs abfahren und katalogisieren und so weiter.
Das habe ich schon vor Jahren gehört, im Fraunhofer Gesellschaft in Erlangen. Die hatten tatsächlich die Innenstadt damit, ja, nicht ausspioniert, aber die haben die Müllwagen benutzt, um zu erfahren, welche privaten WLANs sind denn da, weil die eine Navigation machen wollen, statt mit GPS, mit WLAN-Suche.
Peter, also, dürfen die das dann?
Ja, das dürfen die und das machen viele Tourismusbehörden beispielsweise, um ihre touristischen Führungssysteme damit Positionsangaben zu versorgen. Die umfangreichste Datensammlung, die hat wohl Skyhook. Skyhook ist ein Anbieter aus Nordamerika und Skyhook hat 3000 Städte weltweit völlig vermessen und bietet eine regelrechte WLAN-Kartierung an, sodass ich dann etwa über das iPhone, da ist Skyhook dann der, wenn man so will, Dienstleister, über das iPhone meine Navigation relativ zentimetergenau haben kann. Und das ist eine Navigation, die funktioniert darüber, indem 3 bis 5 WLANs einfach mit ihren Feldstärken, mit ihren Funkfeldstärken gemessen werden. Und dann kann nach diesem Fingerabdruck gesagt werden, aha, da stehst du.
Das ist ja soweit alles ganz klar. Nur was mich interessiert, darf denn jemand ein Funksignal, welches nicht für ihn bestimmt ist, einfach auffangen? Ich darf es ja nicht, denn selbst wenn das bei mir aufs Grundstück und in den Garten fällt oder auf mein Dach oder sonst wo, ich darf das nicht verwenden und darf es dann plötzlich einfach so nehmen, ob das zum Beispiel Polizeifunk wäre, das senden die ja auch zu mir, oder ob es zum Beispiel irgendwelche anderen Signale wären.
Telefon.
So, und wieso dürfen denn andere Unternehmen denn einfach sowas empfangen und auswerten und dekodieren letztendlich, die SSID oder sonstige Sachen, und das dann verwenden in ihren Datenbanken, um damit Geld zu verdienen? Wie geht denn das?
Also unstrittig ist, dass die reinen Funkfeldstärken gemessen werden dürfen und ausgewertet werden dürfen. Wo die Juristen sich streiten, da sind 2 Punkte zu nennen. Und zwar zum einen streiten die darüber, ob die MAC-Adresse eigentlich sozusagen zu meinem persönlichen privaten Umfeld gehört und deshalb nicht mit notiert werden darf, also die Seriennummer des Gerätes quasi. Und zum zweiten, ob der Name meines Netzwerks, wenn ich ihn denn angegeben habe, also etwa eines meiner drahtlosen Netzwerke heißt welcherem, heißt wie ich, das zweite heißt einfach nur LAN. Und da kann ja ein Rückschluss gezogen werden, aha, Welchring hat da ein WLAN. Ob also dieser Name, diese SSID dieses WLANs auch mit gespeichert und ausgewertet werden darf. Da streiten die Juristen allerdings ziemlich heftig.
Zu Recht, Juristen. Also man kann ja technisch, von der technischen Seite ja zumindest für den Amateur, dass die SSID unterdrücken. Dass das WLAN zwar da ist, aber nicht von jedem gesehen werden kann. Mit Profisniffern sieht man die trotzdem. Zum anderen ist es so, es sind Inhalte. Inhalte abhören ist, ähnlich wie das Briefgeheimnis, immer problematisch. Auch wenn ich deine Wohnung hier abhöre mit einem Mikrofon, begebe ich mich ja in einen Rechtskonflikt rein. Und da haben wie Peter sagte, haben die Juristen vollkommen recht, sich da heftigst drüber zu streiten. Und ich persönlich bin der Meinung, das dürfte nicht sein. Wenn ich als Privat, das geht ja noch ein bisschen weiter, wenn ich als Privatmann ein anderes WLAN benutze, sind ja immer noch ungefähr 10%, muss man mir überlegen, 10% aller WLANs, die unterwegs sind, sind nicht gesichert. Man kann also sich einfach da einloggen wie nutzen. Das ist illegal, wenn ich die nutze.
Na gut, da erschleichst du dir ja quasi eine Dienstleistung. Das kann ich noch verstehen. Aber wenn einfach jetzt die Daten, wenn die SSID bei mir, wenn ich die eingeschaltet habe, weil ich die brauche für Geräte, damit die sich in dieses LAN anmelden können, dann darf doch nicht irgendjemand die aufzeichnen und sagen, so, jetzt benutzen wir die und geben die anderen Leuten, damit die sich orientieren können.
Das ist der Knackpunkt dabei, das Weitergeben. Das ist der richtige Knackpunkt.
Aber du darfst dich doch mit deinem iPhone oder mit deinem PDA in die Stadt stellen und mal gucken, was gibt's hier für Netze. Da darfst du auch lesen, der eine heißt Hans Müller und der andere heißt Heinz Meier.
Wenn die nicht unterdrückt haben, dann machen sie es öffentlich.
Dann darf ich das doch, oder?
Aber die
darf
Frage, ich das nicht? Die Frage, das ist ja öffentlich, das siehst du ja auf deinem iPhone. Die Frage ist, ob du die Informationen weitergeben darfst, ob du die kommerziell weiterverwerten darfst. Denn das ist ja der Sinn der Sache.
Das wird schwer.
Und man hat, wenn da die MAC-Adressen weitergegeben werden, durchgegeben werden, weiß man auch, welche Hardware da ist. Das hilft, man hat ja normalerweise zu Hause einen DSL-Router stehen, also das Interface zwischen dem DSL-Netz oder dem UMTS-Netz und den eigentlichen Rechnern dahinter.
Peter,
und dieses Kästchen, was da steht, hat eine MAC-Adresse und das wird normalerweise nicht bewegt und die MAC-Adresse wird nicht geändert. Also egal, welchen Rechner ich dahinter stecke, es ist immer das Netz wiedererkennbar an der MAC-Adresse.
Peter, ist das so eine Art Google-Effekt, dass man einfach Dinge tut, egal ob sie rechtens sind oder nicht, und sie dann quasi durchsetzt, Begehrlichkeiten bei der Masse weckt, das zu nutzen, Begehrlichkeiten bei Behörden, Firmen und sonstigen weckt, das zu nutzen, und dann sagt kein Staat mehr was dagegen, genauso wie zum Beispiel die Bilder oder so, die schöne Streetview-Geschichte, die Google aufgebaut hat, aber dennoch, ich dürfte ja solche Fotos nicht über den Gartenzaun meines Nachbars machen, aber hier passiert nichts. Ist das der gleiche Effekt?
Also ich glaube, die Diskussion darüber, die hat sicherlich damit zu tun, dass die Menschen durch Google und vor allen Dingen auch durch Google Street View sensibler geworden sind. Aber eines muss man auch sehen, und da war ich ein wenig enttäuscht von den Datenschützern. WLAN-Kartierung gibt es eben doch schon seit 5, 6, 7 Jahren. Und wird von ganz furchtbar vielen Anbietern, also 12 bis 15 fallen mir da so europaweit ein, eben auch schon betrieben. Und das wurde lange Zeit überhaupt nicht diskutiert. Sondern da wurde einfach im Verborgenen gearbeitet.
Ja, der Bundesdatenschützer, ich habe mich wenigstens gelesen, der hat ja diese hochgeheime Information, dass WLANs gescannt werden, von einer undichten Stelle aus der EU erfahren.
Na toll.
Ha? Würde der unsere Sendung hören, wüsste, das hätte es vorher gewusst.
Naja.
Also eine ganz geheime Stelle von der EU, die hat ihm das gesteckt.
Mhm. Naja gut, dem ist ja bestätigt worden, dass er unabhängig ist und da kann ihm ja nicht so... gut, also Peter, wir müssen damit leben, so wie das im Moment aussieht, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dagegen vorgeht und vor allen Dingen, dass irgendein Gericht auf dieser Welt sagt, pass auf, Kinder, ihr dürft das nicht tun, weil die kommerziellen Interessen, die dahinter stehen und eventuell auch die persönlichen Interessen von denen, die es nutzen, viel zu hoch angesiedelt sind, als dass so etwas untersagt werden könnte. Oder siehst du eine Möglichkeit, dass so ein Dienst morgen beendet wird?
Nee, morgen nicht, aber die Diskussion, die jetzt angestoßen wurde, die könnte schon dazu führen, dass beispielsweise die MAC-Adresse aus rechtlichen Gründen nicht mehr gespeichert werden darf. Das ist eine Diskussion, die ist angestoßen worden, die bewegt sich in diese Richtung. Und es könnte auch, weil die Diskussion läuft, ebenfalls in die Richtung gehen, dass etwa dann die SSID, der Netzwerkname, auch nicht mehr gespeichert werden darf in den Auswertesystemen, sondern dass nur noch gespeichert werden darf, wie stark sind denn welche Funkfeldstärken an einem bestimmten Ort.
Damit ist aber das System hinfällig, damit ist es unsinnig.
Ja, damit kann ich nichts mehr anfangen.
Ja.
Weil es gibt bestimmt so viele gleiche Feldstärken, Verbreitungen, dass ich dann nicht mehr weiß, ist sie in Köln oder ist
das? Nein, Moment, mal ganz langsam. Du empfängst ja nicht ein Netz, sondern viele Netze. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich habe vor 25 Jahren ein Autoradio gehabt. Das hatte damals sehr luxuriös zwei Empfänger. Der eine lief im Hintergrund und hat laufend gescannt, was er empfängt, und hatte eine Tabelle und hat in der Tabelle nachgesehen, wenn ich jetzt auf der Frequenz etwas mit der Feldstärke und auf der Frequenz mit der Feldstärke und so
weiter, dann bin ich da und da.
Dann gucke ich mal nach, was sind das für Sender und wo befinde ich mich dann. Und hier ist es ja nun im Grunde genommen genau das Gleiche. Die Feldstärken selbst, und da kann es natürlich dann Orte geben, wo solche Sachen zufällig zutreffen, gleiche Feldstärkeverhältnisse haben. Die Feldstärke selbst reicht dafür aus. Aber, meine Herren, ich wette, dass dieser Dienst nicht abgeschaltet wird. Ob möglicherweise eine Einschränkung erfolgen kann, das kann ich nicht sagen. Aber es ist alles viel zu schön und die Masse hat nichts zu verbergen und jeder will es ja eigentlich.
Da du da recht hast, halte ich nicht dagegen. Allerdings könnte ich eine Empfehlung aussprechen. Wenn man das WLAN nicht braucht, einfach stromfrei machen.
Also bei mir gibt es schlimmere Dinge, als WLAN mitzuscannen. Da ist Google Street View für mich schon bedeutend problematischer. Aber wir werden jetzt natürlich wieder weiterhin als die ewig gestrigen geschimpft werden. Weil natürlich. Wir ja nun fast gegen alles sind.
Weil wir in die Zukunft gucken, sind wir ewig gestrig.
Ja, eben.
Das sagen immer nur ewig gestrige. Peter, schönen Dank für die modernen Informationen, denn wenn der Bundesdatenschutzbeauftragte jetzt dahinter gekommen ist, dann sind die natürlich brandheiß und neu. Dankeschön.
Ja, durch die EU.
Ja, dann bis gestern, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Wolfgang Back. Weißt du, was der Herr Schmitz für ein Thema hat?
Da hat mir irgendwas erzählt von der SD-Karte, die Wireless-Funktionen hat.
Wi-Fi.
Wi-Fi, ja.
Aber ich habe gedacht, SD-Karte macht Kameras WLAN-fähig.
Ja, genau. Die wissen dann, aus den WLAN-Daten sollen die dann erfahren, wo sie sind. Und dann können sie irgendwo hinten auf das Bild.
Du bist im alten Thema noch. Wir haben jetzt ein neues Thema. Aber da wir gerade bei WLAN sind, passt das so schön dazu.
Ja. Findet die Kamera dann allein nach Hause?
Nein, die muss man schon selber tragen.
Ach, ja.
Das wäre dann mit Beinchen drunter, also aus Robotik wäre das. Das wäre mal was ganz Neues, das wäre fein. Oder Navi in der Kamera.
Ja, das habe ich erst gedacht, das würde ja Sinn machen. Mhm. Was macht denn eine SD-Karte, wenn die WLAN-fähig ist?
Also die Idee dahinter ist an sich recht lustig, kann man schon sagen. Es ist eine in dem Formfaktor einer SD-Karte ein Speicher und ein WLAN-Modem drin.
Mhm.
Oder ein WLAN-Zugangspunkt drin. Wenn man jetzt in ein... Man muss das Ding einmal vorher konfigurieren. Es wird also auf das WLAN, mit dem man sich gerne unterhalten möchte, muss man es einrichten einmal. Es gibt so ein kleines Interface dazu, eine kleine Software dazu. Das wird dann da drauf gespielt. Dann steckt man den SD-Chip in die Kamera rein und knipst erstmal.
Mhm.
Wenn man denn nach Hause kommt, in den Reichweite seines WLANs und schaltet die Kamera an, dann fängt der Chip an, die ganzen Bilder, die gespeichert sind, zum WLAN hin direkt auf den Speicher zu senden.
Das ist aber fein.
Ja, das ist eine ganz lustige Funktion.
Wahnsinn,
ne?
Das ist ja Nobelpreisverdächtig.
Ja, ich habe das schon Kollegen erzählt, die haben erstmal gesagt, was soll man eigentlich damit? Da kann man sich an sich nur anschließen.
Ja, aber viele Menschen haben doch das Bedürfnis, dass sie die selbstgemachten Bilder auch zu Flickr oder zu YouTube schicken. Ja. Und das könnte man dann direkt vom Fotoapparat
machen. Das kann man direkt vom Fotoapparat machen. Man braucht dann nur eben seinen WLAN-Zugang und dann wird das direkt online gestellt. Man muss allerdings bedenken, dass man dann hinterher auch aufräumen muss. Denn jedes Mal, wenn das Gerät eingeschaltet wird und in der WLAN-Reichweite ist, werden alle Bilder, die auf der Karte sind, losgeschickt direkt.
Jedes Mal alle.
Jedes Mal alle Bilder. Es gibt also keinen Selektionsmechanismus drin. Das kommt vielleicht mal bei irgendeiner späteren Version.
Ja, ich habe also 4 Gigabyte Karte drin. Das könnte ja schon was dauern. Dann,
so kleine Karten gibt es hier in Köln.
Ja.
Ja, die Karte hat jetzt 4-8 Gigabyte in der derzeitigen Ausbaustufe. Da kommt vielleicht noch was Späteres. Die Frage ist, ob man sowas wirklich brauchen will. Ich meine, der Vorteil ist, man braucht das Ding aus der Kamera nicht aus, man braucht den Chip nicht aus der Kamera rauszunehmen.
Also, Fotoapparat mit WLAN gab es schon.
Ja.
Vorher.
Ja.
Eigentlich gemacht? Wofür waren die denn da? Ach so, auch zum Laden der Bilder, genau.
In der Profifotografie gab es das. Und zwar Sportfotografen haben die genutzt. Die hatten in Stadien dann Empfangsantennen aufgebaut. Und sobald fotografiert wurde, konnten die Bilder online direkt an die Redaktion weiterschicken, über WLAN eben, damit die ganz aktuell Bildmaterial in Online-Diensten oder in den Redaktionen zur Verfügung hatten.
Also das macht ja noch Sinn.
Ja.
Also das Einsteigermodell soll knapp 60 Euro kosten.
Ja.
Und der nächste Schritt ist aber dann, die teureren Karten, die können auch haben so eine Geotagging-Funktion. Was machen wir denn jetzt damit?
Dann sind wir wieder beim vorigen Thema. Dann sind nämlich, die sind noch nicht da, die sollen mit GPS-Empfänger dann eben sein, sodass denn bei dem Bild direkt die Geoinformation mitgespeichert wird.
Aber das gibt's doch schon.
Das gibt's auch schon, ja, natürlich. Das machen die Fotoapparate.
Hm. Hat Google das jetzt nicht in den Kameras drin?
Naja, aber iPhone.
In seinen Handys. Du musst eins bedenken, wenn du jetzt irgendeinen Fotoapparat hast und möchtest die Funktion haben, dann ist das natürlich die erste Wahl, das mit so einer Karte zu machen. Wenn du deine alte Kamera, die du hast, die du vor 10 Jahren gekauft hast und möchtest sie weiterverwenden, weil sie eben so schön das Design hat, weil sie dir gefällt, dann steckst du die Karte rein und hast dann eben die Geotagging-Funktion, du hast eben die WLAN-Übertragung, du kannst also direkt losschicken deine Bilder. Wenn du es brauchst, ist es interessant.
Mhm.
Für meine persönliche Anwendung wäre es nichts. Ich habe darüber nachgedacht, was ich damit machen wollte, weil ich anders mit meinen Bildern umgehe. Ich knipse immer mal und irgendwann werden die mal auf den Rechner überspielt, wenn ich denn Lust habe. Primär ist aber der Datenspeicher erstmal die Kamera. Nur die ich brauche, werden hinterher runtergezogen. Und dann wird die Karte irgendwann wieder formatiert, dann geht es wieder von vorne los. Diese Karte, diese iFi-Karte, müsste man jedes Mal nach der Übertragung dann direkt wieder formatieren oder alle Bilder löschen, weil eben der Speicher dann eben im LAN ist. In einem Wireless LAN oder bei Flickr oder wo immer man die Bilder denn hinschickt.
Naja.
Also ich würde dazu sagen, jedem das Seine.
Ja.
Ne?
Mhm.
Sehr weise.
Sehr weise und philosophisch.
Alles wird drahtlos. Das haben wir schon vor 10 oder 15 Jahren
ja,
gesagt.
Ja, oder so. Noch länger.
Heinz, wird noch was drahtlos?
Ach, ich habe in meinem Bauchladen noch was drin. Push-to-TV heißt das Ding.
Push-to-TV.
Ja. Push. Die Idee ist, der Inhalt des Laptops auf den Fernseher zu bringen. Gut, was Sie sagen, ist nichts Neues.
Was soll das denn sein?
Ja, ich kann da meinen Fernseher auch hin einstecken, dann kann ich auch sehen, was am Laptop ist. Nein, die Idee ist was anderes. Die Intel bauen in ihren Chipsätzen, in den neuen Generation Chipsätze rein. Da ist dann dieses Intel Wireless Display System drin, das den Bildschirminhalt senden kann. Und jetzt gibt es eben eine Box, die sowas empfinden können. Die heißt eben Push-to-TV. Die wird an den Fernseher angeschlossen über HDMI. Und der Inhalt des Bildschirms wird komprimiert, übermittelt dahin, gesendet dahin. Der Vorteil ist, man kann sie also im Wohnzimmer dann auf die Couch setzen, hat seinen Laptop down, die Bilder die Filme, mit denen man die anderen quälen will, werden dann eben direkt auf den Bildschirm gebracht. Das ist so stark komprimiert, das Bild, dass es auch Video wiedergeben kann. Es wird auch Ton mit
HD,
übertragen.
HD?
HD geht auch, klar. Aber eben, wenn ein Laptop das kann, ne?
Ja, wenn dein Fernsehgerät 1920 mal oder 1080. Ja.
Also die Bandbreite wird eben durch die Kompression um 50% reduziert.
Und das
geht beim Bild.
Über WLAN.
Das Ganze geht über Funk. Das ist nicht Ultra Wideband. Ja. Das ist irgend so eine freie Frequenz, die ja genommen wird. Es ist kein WLAN in dem Sinne. Ja. Es ist eine Funkfrequenz, eine Direktverbindung.
Denn das hatte ich ja auf der CeBIT gezeigt, dass da man das so machen kann, dass man über WLAN Daten hereinholt und dass man die über Ultra Wideband dann zum Fernseher schicken kann.
Ja, das ist aber jetzt kein Ultra Wideband. Ja. Das ist auch auch eine Funkstrecke, mit der das gemacht wird.
Es funkt überall.
Also kann man sich dann auch über WLAN, so wie es zeigt das, kann man in den Film von YouTube reinholen und dann die anderen mit dem Video auf dem großen Fernseher auch mit unterhalten. Es ist sicherlich eine lustige Sache, wenn man sieht, dass im Wohnzimmer immer mehr Elektronik kommt, dass man immer mehr Inhalte vom Rechner direkt sehen will.
Ist der Preis auch lustig?
Das Gerät ist in der 50-Euro-Klasse, das Endgerät. Ja. Und die zukünftigen Laptops, davon geht man aus, die moderneren, werden diese Sendetechnologie schon drin haben.
Ja gut, aber den Empfänger muss ja immer noch haben.
Den Empfänger muss man eben haben. Da muss man ein paar Mark für ausgeben, wenn man das haben will.
Wenn man noch Mark hat, ja.
Wenn man noch, habe ich Mark gesagt? Euro meint ich natürlich, Entschuldigung. Vielleicht werden auch zukünftige Fernseher einfach sowas drin haben, denn wir erleben ja gerade, dass auch Internet und sowas alles im Fernseher landet.
Dann werden sie ja wieder schwerer, wenn die alles drin haben müssen nachher. Das ist da so herrlich leicht, sind die geworden. Wenn du überlegst, was so früher als Student, habe ich da in den Ferien gearbeitet und habe da Fernseher abgeholt, kaputte. Und wenn dann so die Königin von Saba dabei war, das war so eine Musiktruhe und dann fünfter Stock und dann mit zwei Mann dann die ganze runterschleppen.
Mussten wir das mit zwei Mann machen? Die alten Philips, diese Kartoffelkisten mit der doppelten Zeilen-Endstufe da, die habe ich allein in den fünften Stock
hochgeschleppt. Ja, aber doch keine Musiktruhe.
Na, die war schwer zu packen.
Ja, aber ja, hallo.
Die war nicht so schwer wie die Philips Kartoffelkisten.
Wir haben aus der Musiktruhe die Fernseher immer ausgebaut, wenn die kaputt waren.
Ja, und wenn der Plattenspieler auch kaputt war?
Na ja, okay, dann hat mein Plattenspieler auch
ausgebaut. Und das Radio?
Ja gut, wenn das Ding ganz kaputt war, hat man ein besser neues verkaufen, zwei Einzelgeräte.
Setzt sich mit alten Männern vors Telefon und vors Mikrofon und dann wird ein alte Story erzählt. So ist das ja.
Aber schöne
Story. Es waren wirklich.
Und was Zeiten. Haben wir? Ich darf gar nicht sagen, wie kriminell wir eigentlich waren. Wenn die Röhre nicht kaputt war, haben wir sie kaputt gemacht.
Echt?
Also nicht die große Röhre, sondern die Hochspannungsröhre.
So was machst du?
Ja, damit wir doch was zum Austauschen haben.
PCL 85,
PCL 86. Nee, das war Bildgebändstufe. Also die PL 509 oder 519. Also
PL 34 war ganz früher.
Naja,
das waren die ganz alten. Ach,
ja, aber die Fernsehgeräte konntest du ja auch noch selbst tragen.
Ja, PL 34, also merken sich.
Gut.
Doch schön, dass man sowas
gut, aber weiß. An sich wollte man jetzt, haben wir jetzt gerade erstmal einen Laptop auf den neuen Fernseher gebracht.
Ja.
Den Laptop auf den neuen Fernseher.
Den Inhalt des Bildschirms.
Dieses von dir vorgestellte Teil da, dieses Funkapparätchen auch noch mit so einem alten Fernsehgerät funktioniert? Nee, der hat keinen digitalen Eingang.
Der müsste einen HDMI-Eingang haben oder man müsste da sehen, ob es den mit SCART gibt. Und dann kann man ja neues Kabel dran
wäre machen. Wäre irgendwo und fast ziemlich pervers.
Wenn ich den finden würde, dieser Skat-Mensch da, der das erfunden hat, dann würde ich heute noch prügeln.
Ich helfe dir.
Ja, ihr könnt euch prügeln. Ich verabschiede mich. Liebe Zuhörerinnen, liebe und Zuhörer, am Daumen, Ende singe ich nicht.
Daumen
das war
hoch.
Am Anfang schon schwer genug. Den Daumen hoch. Eins Daumen hoch.
Mach ich ja. Ja,
und PL34, bares Geld.
Und immer eben. Tja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben ja einen Shop. Jawohl, das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads,
da gibt es
Safe-Sticks.
Genau, und Käppen, Käppis gibt es auch.
Käppis auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis schön.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.